zu sprechen. Natürlich die Zahlen formalisiert als Modell der Piano-Axiome. Wir haben ein Axiomensystem aufgestellt und festgestellt, dass jedes Modell dieses Axiomensystems eben genau die gewünschte Eigenschaft hat, dass es strukturell genauso ausschaut wie das, was wir uns unter natürlichen Zahlen bisher auch immer vorgestellt haben. Was wir noch nicht haben, ist Rechenmöglichkeiten, also Rechnen in den natürlichen Zahlen. Und jetzt könnte man sich vielleicht die Frage stellen, warum erzählt uns der da vorne etwas über das Rechnen in natürlichen Zahlen? Das können wir doch eh schon alle seit dem 6. Lebensjahr. Nur es gibt einen kleinen Unterschied im Aspekt, den wir jetzt betrachten. Und die natürlichen Zahlen, so wie Sie sie kennen, haben sie bisher immer auf Basis eines intuitiven Verständnisses behandelt. Ja, also in der Schule lernt man zunächst einmal zählt man, dann lernt man, wie man rechnet, dann übt man wahnsinnig lange, sondern bis man halt ein Gefühl bekommt für die Zahlen. Das ist gut und wichtig, aber in der Mathematik eben nicht ausreichend. Sie können sich vorstellen, so wie man einen Computer, der reale Aufgaben zu erledigen hat, nicht einfach sagen kann, mach das, weil der Computer nichts versteht. Man muss die Sache zunächst einmal formalisieren und dann in dieser formalen Sprache in Form eines Computerprogramms implementieren. Dann wird der Computer schon das machen, was man von ihm will. Und genauso ist es in der Mathematik, wenn man Aussagen, mathematische Aussagen über formale Objekte machen will, dann muss man eben auch zunächst auch die Sachen, die einem zwar schon längst vertraut sind, ebenfalls auf eine formale Basis stellen. Und wenn wir uns anschauen, was wir in der letzten Vorlesungsstunde gemacht haben, dann war das einfach mal das Aufstellen eines Axiomensystems, das eben die uns vertrauten natürlichen Zahlen, das ist also, die wir mit 0, 1, 2, 3 und so weiter bezeichnet haben, meinetwegen auch als Menge zusammengefasst haben, die wir eben so als N bezeichnen, dass das eben ein Modell und bis auf die Bezeichnung der Elemente hier das einzige Modell der Piano-Axiome ist. Ja, die Ordnung hier ist auch in natürlicher Weise vorgegeben. Wir wissen aus dem ersten Axiom, 0 ist eine natürliche Zahl und da bezeichnen wir den Nachfolger von 0 als 1, den Nachfolger von 1 als 2 und so weiter, also so wie wir es gewohnt sind. Und aufgrund der Nachfolgebeziehung ist also auch hier eine Ordnung vorgegeben, die also genau dieser natürlichen Ordnung hier entspricht. Dieses formale System kann aber zunächst noch nichts, es existiert einfach hier als Menge, ja, wenn ich es als Menge zusammenfasse, aber rechnen kann dieses System noch nicht. Wir müssen erst einmal sagen, was wir meinen. Ja, wir wissen zwar, wie man addiert, aber das formale System weiß es noch nicht und wir haben auch noch keine formalen Definitionen angegeben, wie denn eine Addition jetzt formal auszusehen hat. Und da fangen wir mal an mit der Definition, dass n plus 0 gleich 0 plus n gleich n ist und zwar für alle natürlichen Zahlen n aus n. Damit ist also eindeutig definiert, was es bedeutet, wenn ich zur natürlichen Zahl 0 addiere. Ja, egal, ob von links oder von rechts, weil vom Haus aus ist das alles nicht gewollt. Das ist nur ein formales System. Wir stellen uns zwar was vor drunter und wir rechnen im Geiste mit irgendwelchen Sachen, aber wir wollen eben wegkommen von unserem rein intuitiven Verständnis. Ich meine, wir wollen nicht ganz wegkommen, das soll sie auch behalten, aber wir sollen einen zusätzlichen Aspekt, das meine formale Verständnis, wie die Mathematik das macht, weil die Mathematik interessiert sich auch nicht für für das rein intuitive Verständnis, auch nicht für das, was Zahlen im eigentlichen Sinne sind, sondern einfach nur für die formalen Beziehungen zwischen den Zahlen oder allgemein zwischen irgendwelchen Denkinhalten. Mathematik ist ja eine formale Strukturwissenschaft und deswegen müssen wir die Addition mal formal definieren. Und da fangen wir an mit dieser Definition und dann als nächstes n plus k', mit Strich bezeichne ich immer den Nachfolger. Ja, das heißt also insbesondere ist 0 Strich gleich 1, 1 Strich gleich 2 und so weiter. Also das ist die Nachfolgerrelation, die durch ein Axiom garantiert wird. Die gibt es immer. Und ich sage, n plus k' ist einfach nichts anderes als der Nachfolger von n plus k. Und damit haben Sie bereits aufgrund des Induktionsaxioms die Addition für alle natürlichen Zahlen definiert. Denn Sie können 0 addieren, das sagt Ihnen die erste Zeile, was da passiert, nämlich nichts. Da bleiben Sie beim selben Element. Und wenn Sie irgendeine andere Zahl addieren, dann ist diese andere Zahl ganz sicher der Nachfolger irgendeiner Zahl. Ja. Deswegen können wir sie mit K' bezeichnen, wenn wir K passend wählen. Und dann, wie sich also die Addition auf den Nachfolger überträgt, wenn ich n plus k schon addieren kann, dann schaffe ich auch n plus k' aufgrund dieser Regel hier. Also wie sich die Addition auf die Nachfolgebeziehung überträgt, steht hier und das reicht. Wenn ich es für 0 schaffe und für den Nachfolger, dann sagt mir das Induktionsaxiom, ich schaffe es für alle. Damit haben Sie also die Addition in den natürlichen Zahlen vollständig definiert. Und es ist also ganz klar, was bei der Addition von zwei konkreten natürlichen Zahlen rauszukommen hat. Na, wenn wir zum Beispiel das einfache Beispiel 3 plus 2, dann sage ich 2 ist der Nachfolger von 1, also das ist 3 plus 1', das ist nach der Definition nichts anderes als 3 plus 1 und der Nachfolger davon. Ja, da muss ich 3 plus 1 ausrechnen können, 1 ist der Nachfolger von 0, also das ist 3 plus 0', das ist aber nichts anderes als der Nachfolger von 3 plus 0, 3 plus 0 ist nach der Regel aber 3, der Nachfolger ist 4 und dann der Nachfolger davon ist 5. Das heißt also, wir können jetzt jede Addition auf die Art und Weise rein formal ausrechnen. Analog macht man das für die Multiplikation, indem Sie einfach sagen, was passiert, wenn ich 0 als Faktor nehme. Na, da kommt, da soll 0 rauskommen. Und wie gehe ich auf den Nachfolger n mal k' ist einfach n mal k plus n. Und mit diesen beiden Regeln habe ich jetzt die Multiplikation und die Addition vollständig definiert. Und damit können wir auch schon eine Aussage machen, einen Satz, der Ihnen trivial erscheinen mag. Ja, das sind also alles Eigenschaften, wo man sagt, das weiß ich ja eh schon seit Ewigkeiten. Schreiben wir mal hin, mit m und k natürliche Zahlen sind, dann gilt das sogenannte Kommutativgesetz. N plus m ist m plus n. Das sogenannte Assoziativgesetz. Wenn ich zuerst n plus m ausrechne und danach k addiere, oder zu n n plus k addiere, so ist das immer dasselbe. Assoziativgesetz, das Distributivgesetz n mal n plus k ist n mal m plus n mal k. Und ich kann auch kürzen, wenn ich weiß, n plus k ist das gleiche wie n plus m, dann kann ich dieses n hier durchstreichen, dann folgt daraus, dass k gleich n ist. Das ist eine Art Kürzungsregel. Diese ganzen Regeln kennen Sie, Sie haben ja schon oft genug gerechnet. Nur diese Regeln sind aufgrund der Definition nicht trivial. Es ist nicht von Aussatz einmal klar, dass eine Addition, die so definiert ist, kommutativ sein muss. Es ist nicht mehr selbstverständlich. Warum ist das für Sie selbstverständlich? Weil Sie es oft genug gesehen haben, weil Sie es oft genug geübt haben, weil also gewisse Erfahrungswerte da sind mit kleinen Zahlen. Zunächst einmal durch direkte Beobachtung, Erfahrungswerte mit großen Zahlen durch Rechnen. Aber einen wirklichen Beweis haben wahrscheinlich viele von Ihnen noch nie gesehen. Wir werden auch jetzt nicht sehen, weil der Beweis nicht besonders interessant ist. Aber das können wir glauben, also das lässt sich mit vollständiger Induktion beweisen. Und wir wissen, was das ja formal bedeutet. Und wir haben bereits das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Also das sind zwei Induktionen, die man ineinander schachteln muss. Aber das geht. Also das lässt sich jetzt rein formal aufgrund dieser Definition hier beweisen. Wir brauchen also gar nichts wissen über die Addition. Wir wissen nur, wie sie definiert ist. Und das reicht bereits, diese scheinbar schwache Definition. Ich muss also nicht fordern, dass ich hier die beiden Terme vertausche und also die Kommutativität extra axiomatisch einfordere. Nein, mit diesen beiden Definitionen habe ich für alle Zahlen eine Addition definiert. Und diese Addition ist auch kommutativ und assoziativ und distributiv und so weiter. Also alle diese Eigenschaften, die hier in dem Satz formuliert sind, lassen sich also streng formal mit Hilfe des Induktionsaxioms zeigen, wo man allein auf die Definitionen der Rechenoperationen zurückgreift und nicht auf irgendein Vorwissen, das man aus Erfahrung heraus begründet, ja, aber die wirklich sozusagen auf einer formalen Ebene verstanden. Ebenso sehen wir natürlich, wir können eine Subtraktion definieren und eine Division. Das funktioniert aber nicht immer. Also wir können natürlich definieren, was es heißen soll, wenn wir 5 minus 3 ausrechnen. In den natürlichen Zahlen kann ich aber nicht 3 minus 5 ausrechnen. Also insbesondere lässt sich die Gleichung, sagen wir n plus x ist gleich m oder n mal x ist gleich m, die ist in den natürlichen Zahlen nicht immer lösbar. Das heißt, die natürlichen Zahlen reichen nicht aus. Sie kennen auch mehr Zahlen, sie kennen ganze Zahlen, rationale Zahlen. Und auch diese Zahlenmengen, die wir mit z bzw. q bezeichnen, muss man jetzt natürlich auf ein formales Gerüst stellen. Also so wie wir das mit den natürlichen Zahlen gemacht haben, müssen wir also jetzt auch ganze Zahlen und rationale Zahlen definieren. Ja, bei den ganzen Zahlen machen wir das einfach so, dass wir folgende Definition verwenden. Wir sagen, wir schreiben also für jede natürliche Zahl ein Minus und verwenden das Axiom, minus 0 soll gleich 0 sein. Und sonst sind alle verschieden. Ja, minus 1 ist was anderes als jede natürliche Zahl, minus 2 ist wieder was anderes und so weiter. Das heißt, wir bekommen Objekte, natürliche Zahlen mit einem Minus davor, bei der 0 soll das keinen Unterschied machen und die natürlichen Zahlen, die wir schon haben. Und das ist die Menge der ganzen Zahlen. Ja, hier kann ich jetzt noch immer nicht diese Gleichung lösen, aber wenn Sie Folgendes definieren, wir brauchen Rechenregeln, ich sage minus n plus minus n soll das gleiche sein wie minus n plus n beispielsweise. Also wenn Sie diese Regel zur Verfügung stellen, dann können Sie einmal ganze Zahlen, negative ganze Zahlen berechnen, dann mischen, na, n plus minus n soll das gleiche sein wie minus n plus n. Und das soll sein, je nachdem, entweder m minus n oder minus n minus m, falls die Größenverhältnisse halt entsprechend sind, also 0 kleiner gleich n kleiner m oder umgekehrt 0 kleiner gleich m kleiner n. Wobei sich die Subtraktion ganz einfach ergibt, wenn diese Gleichung in den natürlichen Zahlen eine Lösung besitzt, dann heißt diese Lösung n minus n. Ja, wenn das keine Lösung besitzt, dann besitzt aber die Gleichung n plus x gleich n eine Lösung und wir bekommen also den zweiten Fall und können also die Subtraktion streng formal definieren. Was man noch zusätzlich fordert für die Multiplikation, wenn ich zweimal ein Minus vor eine Zahl schreibe, ja, dann soll also die natürliche Zahl wieder herauskommen. Und damit haben Sie also die ganzen Zahlen vollständig beschrieben. Ja. Mit der Subtraktion macht man es dann genauso, mit der Multiplikation macht man es dann genauso. Und für die rationalen Zahlen ist das Ganze so ähnlich. Was sage ich? Die rationalen Zahlen, das ist die Menge aller Brüche, ja, die Menge aller formalen Ausdrücke der Form n durch n, wobei m eine ganze Zahl ist und n eine natürliche Zahl ohne Null beispielsweise. Auch Division durch Null wollen wir nicht haben. Und dann kann man sich wieder zurückziehen auf die Interpretation, was soll das Ganze sein? Ja, wieder, wenn das eine Lösung hat, dann ist x gleich n durch n, also n durch n ist dann die Lösung dieser Gleichung, definieren. Das Ganze lässt sich am Zahlenstrahl darstellen. Und auf der Zahlengerade, jetzt haben wir ja zwei Richtungen schon, also wir haben 0, 1, 2, das ist also die natürliche Ordnung der natürlichen Zahlen. Minus 1, minus 2 und so weiter. Und jetzt ergibt sich also aufgrund der Konstruktion auch eine natürliche Ordnung. Ich kann zum Beispiel sagen, 3 halbe ist ein Bruch, den ich bekomme, gemäß der Rechenregeln, die wir jetzt formal definiert haben, indem ich einfach 1 plus 2 halbiere, also durch 2 dividiere. Dividiere jeder jetzt. Damit ist klar, dass 3 halbe wohl hier anzusiedeln ist, zwischen 1 und 2. Und Sie können also jetzt jede rationale Zahl irgendwo ansiedeln, indem Sie also einfach folgende Ordnung definieren. Ich sage, R dividiert durch S ist kleiner als N dividiert durch N. Genau. Wenn, das bleibt ja für positive, alles soll positiv sein. Für negative machen wir es dann analog. Jetzt also der einfache Fall war, seit alle Terme hier größer als 0, ja, dann können Sie sagen, das ist also genau dann der Fall, wenn R mal n kleiner ist als s mal n. Und dadurch ist eine Ordnung vorgegeben, wo auf dem Zahlenstrahl die einzelnen rationalen Zahlen anzusiedeln sind. Und diese Ordnung hat eine Eigenschaft, wenn Sie zwei rationale Zahlen x und y nehmen, wo das x kleiner als y ist, dann finden Sie auch immer eine rationale Zahl dazwischen. Das heißt, zwischen je zwei rationalen Zahlen befindet sich immer eine weitere rationale Zahl. Und das heißt also, es wird immer, egal wie eng Sie den Abstand wählen, Sie haben also immer zwischen zwei rationalen Zahlen eine weitere rationale Zahl. Das heißt, man hat den Eindruck, es ist also hier jetzt alles lückenlos geschlossen. Der Zahlenstrahl, die Zahlengerade ist also jetzt ganz dicht besetzt. Dicht sehr wohl, allerdings nicht lückenlos. die Gleichung x Quadrat ist gleich 2. Nicht lösbar. Ja, was man hier mal sieht, wenn Sie die Gleichung versuchen zu lösen, x Quadrat ist gleich 2, dann sehen Sie, 1 Quadrat ist kleiner als 2, 2 Quadrat ist größer als 2, und wenn dazwischen eher alles da ist, ja, dann wird die Zahl irgendwo zwischen 1 und 2 liegen. Also können Sie mal die Zahl einschränken, ja, die Wurzel aus 2, das x bezeichnet wird dann als die Wurzel aus 2, und wir wissen also mal sicher, das x muss zwischen 1 und 2 liegen. Wenn Sie jetzt weitergehen und sagen wir in Zehntelschritten, das Zehnersystem ist ja das uns bestens vertraute System, dann können Sie sagen 1,4, das geht Sie gerade noch aus, das ist kleiner als x, wenn ich das Quadrat, kleiner als 2, wenn ich das quadriere, das muss kleiner als x sein, kleiner als 1,5. Und so weiter. Jetzt gehen Sie in Hundertstelschritten, Sie tasten sich ja immer weiter vor, solange bis es dann gerade noch ausgeht. Wenn also die Zahlen gerade wirklich dicht mit rationalen Zahlen besetzt ist, also lückenlos dicht, ja, dann müssten Sie auf die Art und Weise eine rationale Zahl finden, deren Quadrat genau 2 ist. Ja, und der Satz sagt, das kann man nicht lösen. Und der Beweis ist ziemlich einfach. Nehmen wir an, es geht. Nehmen wir also an, die Wurzel aus 2 ist eine rationale Zahl. Wenn die Wurzel aus 2 rational ist, dann ist sie gemäß unserer Definition der rationalen Zahl ein Bruch. Das heißt, die Wurzel aus 2 ist irgendein a dividiert durch b, wobei a und b ganze Zahlen sind. So, wie Sie wissen, rationale Zahlen haben nicht nur eine Darstellung, ich kann 3/2 auch schreiben als 6/4. Auch das passt mit dieser Definition zusammen, denn wenn Sie da die entsprechende Gleichung nehmen, wenn 4x ist gleich 6, dann ist das die gleiche Lösung wie bei 2x ist gleich 3. Und gemäß dieser Ordnungsvorschrift ist an der selben Position des Zahlenstrahls, der Zahlengerade. Und das heißt, ich habe verschiedene Darstellungen einer und derselben rationalen Zahl. Aber Sie können durchkürzen. Wenn Sie einen Bruch haben, so können Sie ihn kürzen, solange es halt nur mal geht, bis es keine gemeinsamen Faktoren mehr gibt. Und wir können also annehmen, dass dieser Bruch bereits gekürzt ist. Also das ist eine gekürzte Darstellung. Da kann man nicht mehr weiter kürzen. Da gibt es keine gemeinsamen Faktoren zwischen A und B. Das kann ich sicher erreichen, wenn die Wurzel 2 eine rationale Zahl ist, dann gibt es eine Darstellung als vollständig durchgekürzten Bruch A dividiert durch B. Na gut. Daraus folgt, jetzt kann ich das quadrieren. 2 ist gleich a Quadrat durch b Quadrat. Jetzt können Sie mit b Quadrat multiplizieren und erhalten 2b Quadrat ist gleich a Quadrat. Das muss also alles, a und b müssen diese Gleichungen erfüllen. Das heißt, a Quadrat ist eine gerade Zahl. Weil b Quadrat ist eine ganze Zahl. 2 mal b Quadrat ist natürlich eine gerade Zahl. Also a Quadrat ist eine gerade Zahl. Na gut, wenn man sich jetzt anschaut, gerade Zahl mal gerade Zahl ist wieder eine gerade Zahl. Ungerade Zahl mal einer ungeraden Zahl ist wieder eine ungerade Zahl. Also das heißt, wenn a Quadrat eine gerade Zahl ist, und das ist a multipliziert mit sich selbst, a mal a, dann muss auch a eine gerade Zahl sein. Also a muss gerade sein. Und das kann a Quadrat nicht gerade sein. Wenn A gerade ist, heißt es, dass A gleich 2 mal C ist. Es gibt eine ganze Zahl C mit der Eigenschaft, dass A gleich 2 mal C ist. Weil jede gerade Zahl ist eben 2 mal eine andere ganze Zahl. Ich kann ja durch 2 dividieren und es bleibt ganz. Also A ist 2 mal C. Ja, dann ist A Quadrat gleich 4 mal C Quadrat. Und wir bekommen also die Gleichung 2b Quadrat ist 4 mal C Quadrat oder b Quadrat ist 2 mal C Quadrat. Gut. Jetzt können wir das gleiche Spiel mit b spielen. B Quadrat ist 2 mal C Quadrat. B Quadrat ist also 2 mal irgendwas. B Quadrat und infolgedessen B muss daher gerade sein. Und da haben wir bereits einen Widerspruch. Wir sehen, A ist gerade, B ist auch gerade. Ja, dann könnte ich durch 2 kürzen. Wir haben aber A durch B diesen Bruch so gewählt, dass ich nicht mehr kürzen kann. Ja, weil wenn ich durch 2 hätte kürzen können, dann kürze ich durch und nehme den gekürzten Bruch. Ja, das heißt, es kann nicht sein, dass A und B einen gemeinsamen Faktor haben. Das ist unmöglich. Also haben wir hier einen Widerspruch. Und der Widerspruch, den haben wir uns jetzt dadurch eingehandelt, dass wir angenommen haben, dass die Wurzel 2 eine Darstellung in der Form A durch B besitzt. Das war die widersprüchliche Annahme und jetzt haben wir daraus gefolgert, was folgt daraus und letztendlich sind wir auf einen Widerspruch gekommen. Also das ist das erste Beispiel eines sogenannten indirekten Beweises. Wir nehmen an, das, von dem wir glauben, dass es falsch ist. Ja, wir wollen beweisen, dass das nicht geht. Wir nehmen also an, das ginge so. Und folgern daraus, was logisch daraus folgt, und sehen irgendwann einmal, wir erhalten zwei widersprüchliche Aussagen, die beide gelten müssen. Ja, dann war die Annahme offenbar falsch. Und damit haben wir gezeigt, dass die Wurzel aus 2 keine Darstellung der Form A dividiert durch B besitzt. Also die Wurzel aus 2 ist keine rationale Zahl. Die Wurzel aus 2 ist irgendwo hier, 1,41 und so weiter. Da haben wir also eine Lücke in der Zahlengeraden bekommen. Auch wenn die rationalen Zahlen dicht liegen, ja, also zwischen je zwei rationalen Zahlen finden Sie weitere rationale Zahlen. Aber es gibt trotzdem noch freie Plätze in der Zahlengeraden und Wurzel 2 ist eben einer davon. Ja, das führt zur Erweiterung des Zahlensystems auf die reellen Zahlen, die man möglicherweise mit R bezeichnet. Und die reellen Zahlen, die können wir uns vorstellen als Dezimalentwicklungen, sagen wir also die reellen Zahlen, das sind die Dezimalentwicklungen, sagen wir Cm, Cm-1 bis und so weiter, C0, Komma, C-1, C-2 und so weiter, wo wir verlangen, dass die Periode 9 nicht vorkommt. Periode 9 kommt nicht vor. Das ist das, was wir als Menge der reellen Zahlen, die wir betrachten, und zwar im üblichen Zehnersystem. Ja, das ist also so zu interpretieren, dass diese Zahl, nenne ich sie x, dass diese Zahl x nichts anderes ist als cm mal 10 hoch n plus cm minus 1 mal 10 hoch m minus 1 plus und so weiter. Und hier ist dann C0 mal 10 hoch 0, das ist 1. Und dann kommt eben C minus 1 Zehntel, C minus 2 Hundertstel und so weiter. Das sind lauter rationale Zahlen und ich muss halt auch diverse Additionen durchführen. Und das ist das, was wir als reelle Zahlen bezeichnen. Es gibt also Vorkommastellen, es gibt Nachkommastellen, ja, also alles, wie Sie es kennen. Insbesondere können wir sagen, dass jede Zahl der Form natürliche Zahl dividiert durch 10 hoch m eine rationale Zahl ist, weil da dividieren sie ja zwei ganze Zahlen. Das heißt, jeder Ausdruck für sich genommen, jeder Summand hier ist eine rationale Zahl. Das bedeutet, wenn wir endlich viele Summanden haben, das heißt also, wenn die Nachkommastellen irgendwann aufhören, also mit 0 fortgesetzt werden, wenn sie die Periode 0 letztendlich erreichen, dann ist das Ganze sicher eine rationale Zahl. Ja, man kann noch mehr erreichen. Wenn wir zum Beispiel eine periodische Zahl haben, auch dann ist das Ganze eine rationale Zahl. Es gibt nämlich folgender Satz. X ist aus Q genau dann, wenn die Dezimalentwicklung entweder endlich oder schließlich periodisch ist. Und die Dezimalentwicklung ist eindeutig. Endlich oder schließlich periodisch, also schließlich periodisch heißt, dass der Nachkommaanteil, der fängt halt irgendwie an und irgendwann gibt es eine Sequenz, die sich dann ständig wiederholt. Das heißt schließlich periodisch. Das muss nicht von Beginn an periodisch sein, wie zum Beispiel Sie wissen, ein Drittel, das ist von Beginn an periodisch, ein Drittel, das ist 0,333 und so weiter. Das ist also eine periodische Zahl, aber natürlich auch die Zahl 0,87333. Das ist keine periodische Zahl, aber eine schließlich periodische Zahl. Also 87 ist hier etwas, was man als die Vorperiode bezeichnet. Geht es also irgendwie ungeordnet und irgendwann wird es periodisch. Ja, schauen wir uns das an. Warum ist das so? Nehmen wir mal eine endliche Dezimalentwicklung. Das heißt also, wir haben eine Zahl, die beginnt mit irgendeinem ck, ck minus 1 und so weiter bis c minus n. Das sei also eine Dezimalentwicklung, das ist also so zu interpretieren: ck mal 10 hoch k, ck minus 1 mal 10 hoch k minus 1 und so weiter. Und der letzte Term ist c minus n mal 10 hoch minus n. Oder dividiert durch 10 hoch n. Ja, das ist offensichtlich eine rationale Zahl, dass hier lauter rationale Zahlen addieren. Insgesamt nur endlich viele, da kann nichts passieren. Ich muss also endlich oft eine Addition in den rationalen Zahlen durchführen. Bei jeder Addition kommt mir dann wieder eine rationale Zahl heraus. Nach endlich vielen Schritten höre ich auf. Das ist also offensichtlich rational. Wie schaut das aus mit einer schließlich periodischen Zahl? Also nehmen wir an, x ist gleich, wir haben hier ck bis c minus n und dann setzt sich das periodisch fort. p1, p2 bis pr Und diese Sequenz wiederholt sich jetzt immer. P1 bis PR, P1 bis PR und so weiter. So schaut eine schließlich periodische Zahl aus. Bis 10 minus n dauert die Vorperiode und dann kommt eine Sequenz von R-Ziffern, die sich ständig wiederholt. Das ist also schließlich periodisch. Was können wir zu so einer Zahl sagen? Nehmen Sie die Zahl 10 hoch r mal x. Wie kann ich diese Zahl bestimmen oder die Dezimalentwicklung dieser Zahl bestimmen? Na, jede Multiplikation mit 10 bewirkt eine Verschiebung des Kommas um 1. Das heißt, wenn ich mit 10 multipliziere, da habe ich irgendwo mein C0, mein C minus 1 und da ist mein Komma. Nach dem C0, wenn ich mit 10 multipliziere, wandert das Komma um 1 nach rechts und es ist hinter dem C minus 1. Wenn Sie mit 10 hoch R multiplizieren, heißt es, dass ich einfach R mal mit 10 multipliziere, also R mal das Komma verschiebe. Und es verschiebt sich also jetzt um R-Stellen. Das heißt also, im Nachkommaanteil verschieben sich diese Blöcke einfach um R-Stellen nach links. Die Periode beginnt also schon früher. Genau R-Stellen früher. Jetzt subtrahieren Sie davon x. Dann schreiben Sie das untereinander. Sie sehen natürlich, das c hoch rx, da beginnt also, da ist dieser Block schon vorne. Aber hier, hier, hier und so weiter steht immer derselbe Block. Das heißt, bei der Subtraktion erhalten Sie dann dort lauter 0. Das verschwindet. Das heißt also, das hier ist eine Zahl, die eine endliche Dezimalentwicklung hat. Das hier ist eine Zahl y mit endlicher Dezimalentwicklung und daher eine rationale Zahl. Y ist rational und x ist nichts anderes als y dividiert durch 10 hoch r minus 1. Ist also offensichtlich auch eine rationale Zahl. Umgekehrt beachten Sie, ich habe hier eine Aussage gemacht, wie sie in der Mathematik öfter vorkommt. Mit dem Doppelpfeil bezeichne ich eben dieses genau dann, wenn. Das heißt, wenn die linke Aussage wahr ist, muss die rechte Aussage wahr sein. Wenn die rechte Aussage wahr ist, muss die linke Aussage wahr sein. Was habe ich bis jetzt gezeigt? Wenn die Dezimalentwicklung endlich oder schließlich periodisch ist, dann ist die Zahl rational. Umgekehrt, wenn die Zahl x rational ist, dann muss die Dezimalentwicklung endlich oder schließlich periodisch sein. Ja, da kann man sich gleich zurückziehen. Sie wissen, wie man dividiert. Ich habe das irgendwann mal gelernt. Da gibt es einen Algorithmus, wie ich zwei Zahlen dividieren kann. Das sind ja m und n, sind natürlich aber ganze Zahlen. Also die Division zweier ganzer Zahlen mit dem gewöhnlichen Divisionsalgorithmus. Da, wenn Sie das rechnen, dann bekommen Sie also immer irgendwelche Zahlen als Ergebnis und irgendwelche Reste. Nur irgendwann ist die nächste Ziffer, die man beim Dividieren anschreibt, immer die 0, weil der Divisor oder der Dividend vollkommen aufgebraucht ist. Das heißt, irgendwann einmal, Sie haben hier endlich viele Möglichkeiten für den Rest. Der Rest kann ja immer nur zwischen 0 und n liegen, oder n, zwischen 0 und n liegen. Das heißt, Sie haben dann endlich viele mögliche Reste, die auftreten können. Und damit muss sich das irgendwann wiederholen, ja, wenn es nicht ohnehin schon abbricht. Also das heißt, Sie erhalten eine endliche oder schließlich periodische Dezimalentwicklung. Das ist also Die andere Richtung, wenn Sie eine rationale Zahl haben, dann hat die ganz sicher eine endliche oder schließlich periodische Dezimalentwicklung. So, ich habe jetzt hier einen gewissen Zusatz verlangt, nämlich die Periode 9 haben wir verboten. Wir können sie auch erlauben, aber wir werden sehen, das macht keinen Unterschied. Denn schauen wir uns die Zahl x gleich 0,9 periodisch an. Also 0,99999. Diese Regelzahl habe ich hier verboten in der Dezimalentwicklung, also solche Entwicklungen wollen wir nicht. Quasi hat das eine Rechtfertigung. Dann schauen Sie sich Folgendes an. 10x, das ist 9,999 und so weiter. Das ist 10x. X, wie gesagt, ist 0,9 periodisch, also 0,999 und so weiter. Subtrahieren Sie diese beiden Zeilen. Dann steht auf der linken Seite 9x. Auf der rechten Seite steht 9, die Nachkommastanteile heben sich auf. Das ist also 9. Also x gleich 1. Also Sie sehen, 0,9 periodisch ist 1. Also ich brauche diese Periode 9 nicht. Egal wo sie auftritt, Sie können also aufrunden und erhalten genau dieselbe Zahl. Also wenn Sie 0,9 periodisch zulassen, dann haben Sie keine eindeutige Dezimalentwicklung mehr. Wenn wir das nicht zulassen, dann sind die Dezimalentwicklungen immer eindeutig. Und dann ist die Differenz zweier Zahlen entweder 0 oder hat eben eine nicht triviale Dezimalentwicklung und ist dann nicht echt größer als 0. Und wir haben daher eine eindeutige Darstellung.
Ich bin am Ende der Zeit angekommen, also damit nutzen wir heute.